请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 27. April 2026 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend führt Changning Postelholz in Leben in Taiwan ein Gespräch mit dem Ingenieur Robert Heath über seine Erfahrungen mit Arbeitsbedingungen in Taiwan. Danach folgt ein Beitrag über die verschobene Reise von Präsident Lai Ching-te nach Eswatini, nachdem drei afrikanische Länder die Flugrechte für die Sondermaschine des Präsidenten kurzfristig widerrufen hatten. Nun zuerst die Nachrichten. Präsident Lai Ching-te übermittelt Eswatini per Videobotschaft Glückwünsche. Das 14. Global Taiwan National Affairs Symposium steht im Zeichen der Beziehungen zwischen Taiwan, Japan und den USA. Und Präsident Blei verurteilt politische Gewalt nach Zwischenfall bei Korrespondentendinner in Washington. Die Meldungen im Einzelnen. Präsident Lai Ching-te hat König Maswati III. Von Eswatini per Videobotschaft Glückwünsche zum 40. Jahrestag seiner Thronbesteigung übermittelt. Präsident Lai sagte in einer Videobotschaft bei einem Bankett für internationale Ehrengäste am 26. April in Eswatini zudem, es sei ihm eine Ehre, im Namen des taiwanischen Volkes den 40. Jahrestag der Thronbesteigung von König Maswati III. Zu würdigen und die drei historischen 58er Meilensteine zu feiern. Diese drei Meilensteine seien der 58. Geburtstag von König Maswati III., der 58. Jahrestag der Unabhängigkeit des Königreichs Eswatini sowie 58 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen der Republik China, Taiwan und Eswatini. In diesen 58 Jahren habe die Wirtschaft Eswatinis ein 61-faches Wachstum verzeichnet. Taiwan freue sich darauf, gemeinsam mit Eswatini noch größere Beiträge zur Weltgemeinschaft zu leisten. Lai dankte König Maswati III. Und der Regierung Eswatinis außerdem für die Unterstützung von Taiwans internationaler Beteiligung. Er fügte hinzu, er hätte die besten Wünsche aus Taiwan gerne persönlich vor Ort übermittelt. Ursprünglich war geplant, dass Präsident Lai Ching-te vom 22. bis 27. April nach Eswatini reist, um an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Taiwans Präsidialamt erklärte jedoch am Abend vor der geplanten Abreise, dass die Seychellen, Mauritius und Madagaskar die Überflugrechte widerrufen hätten. Deshalb werde der Besuch verschoben. Nun nimmt Taiwans Außenminister Lin Chia-long als Sondergesandter des Präsidenten an den Feierlichkeiten in Eswatini teil. Eswatini ist der einzige afrikanische Staat mit offiziellen diplomatischen Beziehungen zur Republik China, Taiwan. Das 14. Global National Taiwan Affairs Symposium hat gestern in Taipei stattgefunden. Das vom World Taiwanese Congress, der Taiwan National Alliance und weiteren Nichtregierungsgruppierungen veranstaltete Symposium stand im Zeichen der Beziehungen zwischen Taiwan, Japan und den USA. Expertinnen und Experten diskutierten dabei Fragen der regionalen Sicherheit. Der japanische Parlamentsabgeordnete und frühere japanische Vizeverteidigungsminister Yasuhide Nakayama erklärte, Japan treibe derzeit eine Normalisierung des Staates voran, um der Bedrohung durch China zu begegnen. Ziel sei es, mehr Verantwortung für die regionale Sicherheit zu übernehmen. Zugleich betonte Nakayama die Bedeutung einer engeren Zusammenarbeit zwischen Japan, den USA und Taiwan, auch im industriellen Bereich. Der ehemalige Direktor des American Institute in Taiwan, William Stanton, hob die parteiübergreifende Unterstützung der USA für Taiwan hervor. Zwar hätten Rhetorik und Politik der Regierung von Donald Trump Unsicherheiten in die bilateralen Beziehungen gebracht, doch zeigten kürzlich parteiübergreifende Delegationen des US-Kongresses die Unterstützung für Taiwan. Der Besuch zielt darauf ab, eine klare Botschaft zu senden, dass die bipartisane Unterstützung des Senats für Taiwan stark und konsistent ist und dass die Stabilität und Resilienz dieser Beziehungen für die Welt sowie für die Menschen in Taiwan und den USA von großer Bedeutung ist. So Stanton. Taiwans Präsident Lai Ching-te hat nach dem bewaffneten Zwischenfall beim Korrespondentendinner in Washington jede Form politischer Gewalt verurteilt. An dem Korrespondentendinner nahm auch US-Präsident Donald Trump teil. Ein bewaffneter Mann hatte versucht, in das traditionsreiche Dinner der White House Correspondents Association einzudringen. Taiwans Präsident Lai Ching-te äußerte sich nach Bekanntwerden des Zwischenfalls auf der Plattform X schockiert und zutiefst besorgt über die Schüsse bei der Veranstaltung. Wir sind erleichtert zu hören, dass Präsident Trump und andere Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht verletzt wurden und verurteilen jede Form politischer Gewalt aufs Schärfste, so schrieb Lai auf X. Taiwans Drohnenexporte sind stark angestiegen, wie die taiwanische Presseagentur CNA gestern unter Berufung auf Statistiken des Amts für Außenhandel im Wirtschaftsministerium Taiwans berichtete, erreichte der Exportwert von Drohnen im ersten Quartal dieses Jahres bereits 115,85 Millionen US-Dollar. Dies ist mehr als der gesamte Vorjahreswert von 93,419 Millionen US-Dollar. Die Tschechische Republik hat mit einem Exportwert von rund 100 Millionen US-Dollar Polen als größten Absatzmarkt für taiwanische Drohnen überholt. Der Export nach Polen belief sich im ersten Quartal auf rund 11,75 Millionen US-Dollar. Als Hauptgrund für den Anstieg nannte das Wirtschaftsministerium die langjährigen Bemühungen taiwanischer Unternehmen zur Erschließung internationaler Märkte sowie die weltweit steigende Nachfrage nach nicht roten bzw. nicht chinesischen Lieferketten. Taiwan habe sich dank hochwertiger und zuverlässiger Komponenten, insbesondere in Europa und den USA, einen guten Ruf erarbeitet. Zudem kurbeln geopolitische Faktoren die Nachfrage in Mittel- und Osteuropa an. Seit dem Ausbruch des russisch-ukrainischen Kriegs ist die Nachfrage nach Dual-Use-Drohnen in Ländern wie der Tschechischen Republik, Polen und Litauen deutlich gestiegen. Das Taiwan-Wirtschaftsforschungsinstitut hat seine Prognose für das Wirtschaftswachstum Taiwans im Jahr 2026 auf 7,56% angehoben. Das sind 3,51 Prozentpunkte mehr als in der im Januar angegebenen Schätzung. Als Haupttreiber nannte das Institut die weltweit starke Nachfrage nach Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Der Präsident des Taiwan-Wirtschaftsforschungsinstituts, Zhang Jie-yi, erklärte, das Institut habe seine Wachstumsprognose trotz der militärischen Konflikte im Nahen Osten deutlich angehoben, da die Entwicklung im Bereich künstliche Intelligenz langfristig ein wichtiger Wachstumstreiber bleiben dürfe. Der Direktor des Zentrums für Wirtschaftsprognosen des Instituts, Gordon Sun, betonte, dass künstliche Intelligenz nicht nur die Nachfrage nach Chips, Servern und elektronischen Komponenten steigere. Mit der Ausweitung der Investitionen würden auch verwandte Bereiche wie der Büro- und Fabrikbau angekurbelt. KI-getriebene Exporte und Investitionen seien zum größten Lichtblick der taiwanischen Wirtschaft geworden, so Sun. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute mit Gewinnen geschlossen. Der Aktienindex TAIEX stieg um 684,23 Punkte oder 1,76% auf 39.616,63 Punkte. Das Handelsvolumen erreichte 1,18 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 32,06 Milliarden Euro bzw. 37,57 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es inselweit teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen von bis zu 31 Grad im Norden und bis zu 33 Grad im Süden. Die Aussichten für morgen Dienstag ebenfalls teils sonnig, teils bewölkt, bei 21 bis 33 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 27. April 2026 von Radio Taiwan International. Nun folgt Leben in Taiwan.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben in Taiwan. Heute folgt der zweite Teil unseres Interviews mit Robert Heeth. Robert arbeitet seit gut 2,5 Jahren als Ingenieur in Taipehs Hightech-Branche. Heute sprechen wir weiter über den Bewerbungsprozess und er gibt uns einen Einblick in die Unternehmensstruktur seiner Firma.
Und musstest du dann deine Bewerbungsunterlagen einreichen und wurdest du dann zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen?
Genau, das war ein Prozess mit mehreren Stufen. Also natürlich erstmal mit der Bekanntschaft abklären, was machen wir in dem Job, was ist dein Hintergrund, kannst du das überhaupt? Und danach ging es dann sehr schnell, dass ich direkt online, dass ich meine Bewerbungsunterlagen abgeschickt habe, also normal Motivationsschreiben und den Lebenslauf und dann ein Telefongespräch hatte mit meinem jetzigen Vorsitzenden, der mich dann auf technischer Seite ein bisschen abgeprüft hat, was ich so weiß und kann. Da gab es sogar einen Online-Quiz, was ich dann ausfüllen musste, wie so ein Assessment, also richtig wie eine Klassenarbeit in der Schule. So, hier, dieses Problem sieht so und so aus und unter diesen Umständen, was könnte man machen, um das zu lösen? Und dann hat er das richtig live dann korrigiert und mir Punkte gegeben und so.
Auf Chinesisch oder auf Englisch?
Das Quiz selber war auf Englisch, aber das Gespräch war auf Chinesisch. Das kann ich dann später noch was dazu sagen. Also das zieht sich auch in dieser Kombination in den Arbeitsalltag durch. Genau. Und nachdem das Online-Interview dann okay war, haben sie mich in das Büro eingeladen für ein richtiges Bewerbungsgespräch. Zu dem Zeitpunkt dann das ganze Team, mit dem ich dann in der Zukunft zusammenarbeite, in so einem Konferenzraum, irgendwie 15 Leute. Und die Aufgabe in der Vorbereitung war, okay, kannst du eine 30-minütige Präsentation vorbereiten zu einem Thema deiner Wahl, irgendein Projekt, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Und danach gibt's dann ein Whiteboard-Interview halt mit so einem Programmierproblem, was es zu lösen gilt. Also hier sind die Rahmenbedingungen und jetzt überleg mal, red mit uns, wie du das machen würdest. Dann versuch mal am Whiteboard den Code zu schreiben, der das Problem löst. Ja, also das hat einiges an Vorbereitung erfordert, insbesondere die 30-minütige Präsentation, weil meine Ambition zu dem Zeitpunkt dann war, dass ich die auf Chinesisch machen möchte, was sich im Nachhinein auch als großen positiven Punkt herausgestellt hat, weil mir im Nachgang zu dem Gespräch dann auch nochmal gesagt wurde, wenn ich jetzt nicht in der Lage wäre, sag ich mal, komplexere Zusammenhänge halt auf Chinesisch darzustellen oder auch zu verstehen, wenn meine Kollegen was erklären, dann wäre der Arbeitsalltag in der Form schwierig. Also da würden sich dann die restlichen Teammitglieder halt Sorgen machen, dass man vernünftig zusammenarbeiten kann. Mhm. Das heißt, wenn man dann in dem Bewerbungsgespräch schon mal zeigt, dass man in der Lage ist, in der Sprache zu kommunizieren, dann macht das einen enormen Unterschied.
Auch hier im Radiosender ist die Arbeitssprache Chinesisch. Ja. Genau, sämtliche Formulare, Bewerbungsprozesse, es war alles auf Chinesisch und auch die Kommunikation mit den anderen Abteilungen. Und man wird lachen, selbst die Kommunikation zu den anderen Fremdsprachenabteilungen. Ich spreche mit den Engländern Chinesisch und mit den Japanern und mit den Koreanern. Wir sprechen alle halt Chinesisch. Das ist halt hier die Lingua Franca.
Genau, wenn das die gemeinsame Sprache ist, dann macht das ja Sinn.
Ist es so, dass die Firma jetzt auch für dich das Visum beantragt, die Aufenthaltsgenehmigung quasi ausstellt?
Aus deutscher Sicht ist das ein bisschen eigenartig, weil wir visumsfrei nach Taiwan einreisen können. Das heißt, man braucht nicht mal unbedingt ein Arbeitsvisum in dem Sinne. So, ich war dann auch erstmal mit meinem Studiumsvisum hier und bin dann nochmal visumsfrei eingereist für 90 Tage, um meinen Aufenthalt hier zu verlängern und habe dann in der Zeit den Job gefunden, sodass ich schon in Taiwan war und direkt auf eine arbeitgebergebundene Aufenthaltserlaubnis wechseln konnte.
Die dann an deinen Vertrag quasi gebunden ist.
Die dann an meinen Vertrag gebunden ist. Also das funktioniert so, dass man erstmal durch den Interviewprozess durchgeht und wenn die Firma sich dann entscheidet, dass sie mich einstellen wollen, dann können Sie bei der Regierung eine Arbeitserlaubnis beantragen und formellen Arbeitsvertrag ausstellen. Und mit den zwei Dokumenten kann ich dann halt zur Ausländerbehörde tigern und meine Aufenthaltserlaubnis beantragen.
Genau, dein ARC, dein Alien Residence.
Genau, mein ARC. Mhm. Auf dem jetzt aber der Arbeitgeber gelistet ist. Das heißt, wenn ich jetzt diese Stelle verlasse, dann habe ich erstmal keine Aufenthaltserlaubnis mehr.
Apropos Arbeitsmodalitäten, ohne zu viel verraten zu müssen, was ist das für ein Unternehmen, beziehungsweise was gibt es dort für eine Unternehmensstruktur?
Also ich arbeite bei amerikanischen Unternehmen, was seinen Ursprung in der EDA-Industrie hat. EDA steht für Electronic Design Automation. Also das ist die Software, die dann die Chipfirmen und Chip-Designhäuser benutzen, um ihre Chips zu designen. Und diese Software muss ja auch irgendjemand machen. Das machen dann wir. Die Firma ist aus den USA und das Hauptquartier ist auch in den USA, aber die haben Standorte überall auf der Welt, da wo sie früher mal Firmen aufgekauft haben oder einfach da, wo gute Leute sind. Oder da, wo man halt Kundenkontakt braucht, so wie das jetzt bei uns hier der Fall ist, weil TSMC und MediaTek natürlich in Taiwan sind, macht sich dann gut, hier einen größeren Standort zu haben, um dann die lokalen Kunden glücklich zu machen. Und das wirkt sich dann so aus, dass wir natürlich einen taiwanischen Standort haben, wo das Kollegium und die lokalen Chefs alle Taiwaner sind. Ich glaube, das ist auch als Unterfirma ausgegliedert. Aber die Unternehmenskultur als Ganzes wird aus dem Hauptquartier in den USA vorgegeben, mehr oder weniger. Das heißt, das Arbeitsklima und die Kommunikationsstrukturen und das, was man als Benefits von der Firma bekommt, wird halt ausschlaggebend nicht in Taiwan festgelegt, sondern als ganzes Team global vom Hauptquartier.
Da seid ihr schon ja, privilegierter im Vergleich zum traditionellen Unternehmen, würdest du das sagen?
Ja, das würde ich definitiv so sagen. Also das sind ganz spezifische Sachen, wie zum Beispiel Work from Home, Home Office, gibt's bei uns jetzt immer noch einen Tag in der Woche. Das habe ich noch von keinem anderen Unternehmen hier gehört. Geben siebze sicherlich, aber gehört habe ich es noch nicht. Unsere Firma hat ein Konzept, das nennt sich Global Recharge Day, wo jedes Jahr, dieses Jahr sind es 7 Tage im Jahr, die Firma auf der ganzen Welt nochmal zusätzlich Feiertage hat. Bezahlte Feiertage, wo einfach alle frei haben. Und was ich auch in der Arbeitskultur merke, ist, dass es sehr ergebnisorientiert ist. Also was mir explizit gesagt wurde, ist, dass es eben nicht wichtig ist, wie lange ich auf der Arbeit bin oder wer mich dort sieht, ob ich vor oder nach dem Chef nach Hause gehe oder eben auch, ob ich zu Hause bin oder im Büro, sondern wichtig ist, dass die Aufgaben gemacht werden, dass die mit einer ordentlichen Qualität gemacht werden. Und wenn das passiert, dann gibt's eigentlich keine anderen Probleme.
Würdest du sagen, es ist ein familienfreundliches Unternehmen?
Ja, definitiv. Also gerade, dass man nicht so viele Überstunden machen muss. Also ich persönlich mache zum Beispiel gar keine Überstunden. Und es wurde auch nie der Eindruck erweckt, dass das irgendwie gefordert wird oder dass mir das negativ ausgelegt wird oder sonst was in der Richtung. Macht natürlich einen riesigen Unterschied, wenn man eine Familie hat. Also unser ganzes Team, in dem ich jetzt arbeite, ist sehr jung, alle so Mitte 20 bis Anfang 30. Wir haben auch eine junge Mutter mit 2 Kindern. Und für sie ist das natürlich eine riesige Chance, normal arbeiten zu können, aber dann halt sagen zu können, okay, 17.30 Uhr muss ich leider nach Hause, weil ich muss meine Kinder aus dem Kindergarten abholen. Und das kann sie problemlos halt jeden Tag machen, weil der Chef weiß Bescheid. Und solange die Arbeit erledigt wird und das, was dringend ist, dringend gemacht wird, dann gibt es keine anderen Probleme.
In der nächsten Folge widmen wir uns den typischen Tagesabläufen und der Kommunikation mit Kollegen und Vorgesetzten.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Taiwan Monitor. Es war ursprünglich geplant, dass Präsident Lai Ching-te morgen am 22. April zu einem Besuch nach Eswatini aufbricht. Doch die Überflugrechte für bestimmte Länder entlang der Flugroute des Charterflugs wurden plötzlich widerrufen. Nach einer sorgfältigen Prüfung durch das nationale Sicherheitsteam wurde entschieden, den Flug zu verschieben, um die Sicherheit des Staatsoberhaupts, der Delegation sowie des Flugs selbst zu gewährleisten. Der Präsident wird stattdessen einen Sondergesandten zur Teilnahme an den Feierlichkeiten in Eswatini entsenden. So der Generalsekretär des Präsidialamts Pan Meng An zu Beginn einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz am Abend vor der geplanten Abreise des Präsidenten. Präsident Lai Ching-te wollte eigentlich vom 22. bis 27. April Eswatini besuchen und dort an Feierlichkeiten anlässlich des 40. Jahrestags der Thronbesteigung von König Maswati III. Sowie des 58. Geburtstags des Königs teilnehmen. Eswatini ist einer von 12 Staaten, die offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China Taiwan unterhalten und der einzige in Afrika. Doch am Abend vor der geplanten Abreise gab das Präsidialamt bekannt, dass die Reise verschoben wird, wegen kurzfristig zurückgezogener Überflugsrechte. Der Generalsekretär des Präsidialamts, Pan Meng An, sagte in der Erklärung des Präsidialamts zu Beginn der Pressekonferenz weiter: Nach unseren Kenntnissen haben 3 Länder, die Seychellen, Mauritius und Madagaskar, die Fluggenehmigungen für die Sondermaschine des Präsidenten ohne vorherige Mitteilung oder Begründung zurückgezogen. Der wirkliche Grund hinter dieser Entscheidung liegt in erheblichem Druck seitens der chinesischen Regierung, darunter wirtschaftliche Zwangsmittel. Der Einsatz solcher Zwangsmittel, um Drittstaaten zu einer Änderung ihrer souveränen Entscheidungen zu bewegen, ist in der internationalen Gemeinschaft beispiellos. Solche Handlungen gefährden nicht nur die Flugsicherheit und verstoßen gegen internationale Normen und Konventionen, sondern stellen auch eine offensichtliche Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten dar, untergraben den regionalen Status quo und verletzen zutiefst die Gefühle der taiwanischen Bevölkerung. Die Regierung der Republik China verurteilt diese groben und nötigenden Maßnahmen der Behörden in Peking entschieden. Auf Fragen einer Journalistin nach den Gründen für dieses Vorgehen Chinas und Glaubwürdigkeit von Chinas Angeboten des guten Willens gegenüber Taiwan antwortete der Generalsekretär des Präsidialamts: Ich denke, dass China seit langem, ob in der ersten Inselkette oder in der Umgebung der Taiwanstraße, seine entsprechenden Stationierungen, Militärübungen und Belästigungen nicht nur nicht reduziert, sondern vielmehr verstärkt hat, was auch die anhaltende Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft hervorruft. Die Behörden in Peking erklären nach außen hin, sie hätten wohlwollende Absichten gegenüber Taiwan und strebten Frieden zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße an, während sie gleichzeitig fortgesetzt verschiedene Formen von Drohungen und Druck gegen Taiwan ausüben. Das zeigt genau, das sogenannte Wohlwollen Chinas ist falsch. Die Bedrohung ist real. Auf die Frage einer Journalistin nach den Gründen, warum die Chartermaschine des Präsidenten diese Route fliegen sollte und nach möglichen Alternativen, antwortete der Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrats Joseph Wu: Die ursprüngliche Reise war als Direktflug geplant. Dadurch sollte das Risiko von Konfliktgebieten im Nahen Osten vermieden werden. Da Eswatini im Südosten Afrikas liegt, befinden sich die Fluginformationsgebiete der Seychellen, von Mauritius und Madagaskar genau auf der kritischen Flugroute dorthin. Bei der Planung der Reise hat die Regierung entsprechend internationale Gepflogenheiten und Vorschriften alle notwendigen Überfluggenehmigungen eingeholt. Diese drei Länder haben jedoch erst kürzlich ohne Vorwarnung und ohne Angabe von Gründen ihre Genehmigungen widerrufen. Dieser Fall ist äußerst ungewöhnlich. Nach unserem Verständnis geschah dies offensichtlich unter Druck aus Peking. Das nationale Sicherheitsteam hat die neue Lage sorgfältig bewertet und neue Pläne erstellt. Aus Gründen der Sicherheit haben wir jedoch beschlossen, diese Reise vorerst zu verschieben. Auf die Frage nach Reaktionen und Maßnahmen Taiwans auf den kurzfristigen Entzug der Überflugsrechte antwortete Vizeaußenminister François Wu. Die drei Staaten, die sich gezwungen sahen, ihre Entscheidung unter erheblichem Druck zu ändern, sind die Seychellen, Mauritius und Madagaskar. Diese Länder wurden mit großem Druck aus China gezwungen, ihre souveräne Entscheidung zu ändern. Wir verstehen jedoch, dass Wirtschaft für diese Länder sehr wichtig ist und dass sie sich in einer besonderen Situation mit hoher Abhängigkeit von China befinden. Doch wir verurteilen Chinas Einmischung in die inneren Angelegenheiten und die Souveränität anderer Staaten. Wir hoffen, dass die internationale Gemeinschaft durch diesen Vorfall noch klarer erkennt, wie China mit verschiedenen harten Methoden in die inneren Angelegenheiten anderer Länder eingreift und Entscheidungen ihre Souveränität betreffend erzwingt. Um solchen Vorgehensweisen Chinas entgegenzutreten, ist es notwendig, dass die internationale Gemeinschaft sich dieses Verhaltens, das die internationale Ordnung stört, bewusst ist und gemeinsam Maßnahmen ergreift, um China daran zu hindern, solche Entscheidungen weiterhin durchzusetzen. China hat Zollfreiheit für 53 afrikanische Staaten angekündigt. Taiwans diplomatischer Verbündeter Eswatini ist davon ausgeschlossen. Auf Fragen einer Journalistin, ob dies zusätzlichen Druck auf Eswatini ausüben wird, antwortete Vizeaußenminister François Wu. Ich denke, die internationale Gemeinschaft ist sich sehr bewusst, dass China seit langem durch Versprechen, die nicht eingehalten werden, afrikanische Länder in eine sogenannte Schuldenfalle lockt und Handelsbedingungen nutzt, um politische Gefügigkeiten zu erlangen. In der Vergangenheit hat China Rohstoffe aus Afrika importiert, daraus Produkte mit niedrigen Produktionskosten hergestellt und diese dann wieder nach Afrika exportiert, wodurch viele afrikanische Länder langfristig in einer industriellen Abhängigkeit im unteren Segment gehalten wurden. Es ist erwähnenswert, dass unser befreundeter Staat Eswatini nicht in eine solche Falle geraten ist. Mit Eswatini betreiben wir konkrete Zusammenarbeit in den Bereichen Medizin und Gesundheit, technische Hilfe und Investitionen in die Industrie, um die Lebensumstände der Bevölkerung zu verbessern. Die Republik China Taiwan wird diese bilaterale Zusammenarbeit weiterhin vertiefen und Eswatini verdeutlichen, dass es in seinem nationalen Interesse liegt, an der Seite Taiwans zu stehen. Könnte China auch in Zukunft Druck auf Länder ausüben, um Überflugsrechte für taiwanische Staatsbesuche zu diplomatischen Verbündeten zu stören? Ein früherer taiwanischer Diplomat und Botschafter antwortete in einem Interview mit Radio Taiwan International auf diese Frage. Er sehe bei den diplomatischen Verbündeten im Pazifik, der Karibik, in Mittelamerika und auch beim Vatikan im Grunde weniger Probleme. Bei Paraguay könnte es jedoch solche Probleme geben. Professor Ding Shufan, emeritierter Professor an der National Chengchi Universität, sagt in einem Interview mit Radio Taiwan International ebenfalls, weil Paraguay ein Binnenstaat ist und wenn man mit einer Sondermaschine fliegt, braucht man vorher die Zustimmung bestimmter Länder, über die man fliegen muss. Wenn es sich um einen Sonderflug handelt, kann China also Druck ausüben. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 27. April 2026. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.